ARD.
Alle Augen auf Alaska. Gefühlt die halbe Welt verfolgt das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Russlands Machthaber Wladimir Putin auf dem amerikanischen Militärstützpunkt Elmendorf Richardson in der Nähe von Anchorage. In der Ukraine geht die Angst um, das überfallene Land könne im Zuge irgendeines Deals zwischen den zwei mächtigen Männern verraten und verkauft werden. Neben großen Befürchtungen gibt es aber auch gewaltige Erwartungen in Europa. Viele Menschen hoffen, dass endlich ein Waffenstillstand ausgehandelt wird oder träumen gar schon vom Frieden. Ob es ein guter Tag für die Zukunft der Ukraine und die Sicherheit Europas wird, muss sich zeigen. Aber es ist zweifellos ein passender Tag, um aus unserer kurzen Sommerpause zurückzukehren. Und damit herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Astrid Korall. Heute ist Freitag, der 15. August, und wir zeichnen diese Folge um 11 Uhr auf.
Und wir schauen selbst auch mit gemischten Gefühlen auf dieses Treffen, auf zwei sehr unterschiedliche Männer, vergleichbar vielleicht nur, Astrid, in der gigantischen Größe ihres Egos. Der eine offensichtlich ausgesprochen geltungssüchtig, beratungsresistent und impulsiv, der andere aus der Welt des Geheimdienstes kommend, erwiesenermaßen manipulativ und rücksichtslos bei der Durchsetzung seiner Ziele, gnadenlos bei der Verfolgung und nicht selten Vernichtung seiner Gegner. Ein Mann, Putin, gegen den der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag schon vor knapp 2,5 Jahren Haftbefehl erlassen hat, wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine, der Verschleppung von Kindern. Die beiden in einem Raum, streckenweise nur mit Dolmetschern. Kein Wunder, Astrid, dass da viele Beobachter den Atem anhalten.
Und Stefan, du hast ja als USA-Korrespondent über die komplette erste Amtszeit von Donald Trump berichtet und diesen sehr ungewöhnlichen Präsidenten auch bei etlichen Auslandsreisen begleitet. Da gab es doch auch schon persönliche Begegnungen zwischen Trump und Putin.
Die gab es. Trump ja blutiger Anfänger auf dem weltpolitischen Parkett, Putin schon sehr versiert. Die haben sich getroffen, etwa informell beim G20-Treffen hier in Hamburg. 2017 war das, aber auch im japanischen Osaka 2019. Bei beiden Treffen war ich dabei. Es ging ja dann oft um die sogenannte Normalisierung der Beziehung beider Länder angesichts der vielen Konflikte. Aber natürlich haben sich da auch zwei machtbewusste Männer mit vergleichbar großen Egos auch ein wenig belauert und versucht, einen persönlichen Draht zu finden. Den Eindruck hatte ich jedenfalls. Was genau die beiden besprochen haben, das werden wir vielleicht nie erfahren. Ich wüsste es gerne, aber Trump hat, und das ist sehr ungewöhnlich, die Aufzeichnungen der Dolmetscher danach stets eingesackt. Also wenn er sich nur mit Putin getroffen hat und zwei Dolmetschern, dann wissen wir gar nicht, was die da besprochen haben. Und das hat, das weiß ich noch, in den USA Spekulationen früh ins Kraut schießen lassen. Putin habe Trump irgendwie in der Hand. Für mich aber besonders eindrucksvoll und vielsagend, daran erinnerst du dich vielleicht auch noch, war das Gipfeltreffen der beiden am 16. Juli 2018 in Helsinki. Zu dem ersten offiziellen Treffen mit Putin seit Trumps Amtsantritt war ich dann aus Washington mitgeflogen mit den Kollegen. Das fand in Finnlands prächtigem Präsidentenpalais statt, also in Helsinki. Und Trump hat sich dort, wenn du mich fragst, aus meiner Sicht bis auf die Knochen blamiert. Der Hintergrund war ja damals, es gab Geheimdiensterkenntnisse über massive russische Einflussnahme bei den US-Präsidentschaftswahlen, etwa durch Hackerangriffe. Und das Kalkül im Kreml soll damals vereinfacht gesagt gewesen sein, wir verhindern die taffe Hillary Clinton und helfen dem politisch unerfahrenen, krassen Außenseiter Trump zum Sieg, um daraus Vorteile für Russland zu ziehen. Und dann trat dieser amerikanische Präsident da mit seinem russischen Counterpart vor die Presse und sagte, er glaube Putin mehr als den US-Geheimdiensten. Und da klappte meinen Kollegen vom White House Press Corps die Kinnlade runter, und zu Hause in Amerika waren viele Republikaner echt entsetzt, wie sich der US-Präsident von Putin da vorführen ließ. Für die war Trumps Verhalten hart an der Grenze zum Landesverrat. Wie guckst du denn eigentlich auf das Treffen von Trump und Putin, Astrid?
Ja, wie viele sicherlich. Erstmal mit sehr viel Spannung und natürlich auch mit Verständnis für die Sorge, die vor allem die Europäer und Ukrainer umtreibt. Die liegt ja vor allem darin begründet, dass man nicht weiß, wie genau US-Präsident Trump agieren wird, wenn er den russischen Machthaber gegenüber sitzt und über ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges verhandelt. Um nochmal daran zu erinnern, Trump sieht sich ja als Dealmaker. Er wollte diesen Krieg in 24 Stunden beenden. Das hat bekanntlich nicht geklappt. Aber er will dem so schnell wie möglich ein Ende setzen. Und es ist kein Geheimnis, dass Trump mit einer Auszeichnung kokettiert, die Jimmy Carter und Barack Obama bekommen haben, nämlich den Friedensnobelpreis. Und es gibt die Befürchtung bei den Ukraine-Unterstützern, dass Trump bei diesen Gesprächen irgendwelche Zugeständnisse machen könnte, dass er sich auf Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland verständigen könnte. Vergangene Woche hatte Trump einen Gebietstausch zwischen Russland und der Ukraine schon als Möglichkeit bezeichnet und Kiew unter Druck gesetzt. Außerdem, dass Trump sich von Putin einwickeln lässt und dass über die Köpfe der Ukraine und Europa hinweg entschieden wird. Es soll ja nicht nur um die Ukraine gehen, sondern auch um wirtschaftliche Dinge. Da könnte etwas miteinander vermischt werden. Also die Sorge ist vorhanden, dass Trump sich über den Tisch ziehen lässt. Zumal, du hast es eben schon gesagt, ein Teil der Gespräche nur unter vier Augen laufen soll, plus Dolmetscher, aber ohne Berater.
Andererseits, auch das gehört zur Wahrheit, gibt es einzelne Beobachter zumindest, die Trump durchaus zugute halten, dass er sich überhaupt für eine diplomatische Lösung einsetzt und dass es in Wahrheit keine Alternative zu Gesprächen mit Russland gibt, also auch keine Alternative zu Gesprächen direkt mit Putin. Und da schwingt, höre ich jedenfalls, durchaus der Vorwurf, mit Joe Biden hätte sich da mehr engagieren müssen in seiner Amtszeit. Stören tun sich viele aber an der Abfolge des Geschehens, also daran, dass Putin von Trump empfangen wird, bevor die Waffen in der von Russland angegriffenen Ukraine schweigen.
Genau so ist es, Stefan. Über die Bedeutung dieses Treffens für Putin sprichst du gleich mit Jannis Kluge. Aber wenn man sich Experten in diesen Tagen anhört, dann geht der Tenor bei vielen dann in eine Richtung, dass nämlich Putin allein dadurch, dass er nach Alaska reist, um den US-Präsidenten direkt zu sehen, dass er damit einen Sieg eingefahren hat, dass er damit raus ist aus der Isolation, zurück auf der Weltbühne und das Ganze ohne Vorbedingungen, ohne als Aggressor dafür überhaupt irgendetwas getan haben zu müssen.
Was ist von dem Treffen vor diesem Hintergrund zu erwarten, Astrid?
Ob es zu irgendwelchen Ergebnissen kommt, ist im Moment völlig unklar. Die Erwartungen wurden aber im Vorfeld heruntergeschraubt. Aus dem Kreml hieß es, es sei keine gemeinsame Erklärung geplant. Und US-Präsident Trump hat zuletzt eingeräumt, das ist eher ein Sondierungstreffen. Er werde es als Übung im Zuhören nutzen und Putins Ernsthaftigkeit ausloten. Und Trump hat vor einigen Tagen behauptet, er könne, wenn er Putin dann spreche, nach 2 Minuten schon erkennen, ob eine Einigung möglich ist oder nicht.
Well, we're going to have a meeting with Vladimir Putin, and at the end of that meeting, probably in the first 2 minutes, I'll know exactly whether or not a deal can be made.
Ja, das Gespräch wird vermutlich deutlich länger als die 2 Minuten dauern. Bis zu 5 Stunden werden erwartet.
Auch Putin hat sich ja vor seinem Abflug nach Alaska kurz geäußert. Was hat er gesagt?
Er hat die USA gelobt. Hören wir mal rein.
Die derzeitige amerikanische Regierung unternimmt meiner Meinung nach sehr energische und aufrichtige Anstrengungen, um die Feindseligkeiten zu beenden, die Krise zu überwinden und Vereinbarungen zu erzielen, die für alle an diesem Konflikt beteiligten Parteien von Interesse sind.
Aber natürlich fragt man sich, wie kann eine Lösung aussehen, die wirklich allen Seiten gerecht wird, vor allem auch den Ukrainern und auch den Europäern, um deren Sicherheitsinteressen es hier ja schließlich auch geht. Zumal im Moment wirklich wenig darauf hindeutet, dass Putin von seinen Hauptkriegszielen abrückt. Und das sind, um das nochmal zu erklären, unter anderem die Forderung, dass die Ukraine auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichtet, die von Russland annektierten Gebiete abtritt und die westlichen Waffenhilfen aufhören, was Präsident Zelensky kaum mitmachen dürfte.
Trotzdem wirkte Trump zumindest zwischendurch recht zuversichtlich.
Ja, er hat schon ein zweites Treffen sogar in Aussicht gestellt. Ein Dreiergipfel, dann mit Volodymyr Zelensky und vielleicht auch mit einigen europäischen Spitzenpolitikern.
Wenn das erste Treffen mit Putin gut verläuft, werden wir ein schnelles zweites abhalten. Ich würde es am liebsten fast sofort machen. Und wir werden ein kurzes Treffen zwischen Präsident Putin, Präsident Zelensky und mir haben, falls Sie möchten, dass ich dabei bin.
Auf der anderen Seite hat Trump aber, wenn es aus seiner Sicht schlecht läuft, Russland schon mit Konsequenzen gedroht. Neue Sanktionen wären möglich, wobei man dazu ja auch immer wissen muss, Trump hat diese Drohung nach weiteren Sanktionen schon mehrfach ausgesprochen, sie am Ende aber dann gar nicht umgesetzt.
Und die Ukraine sitzt bei diesem Treffen bekanntlich nicht mit am Tisch, die Europäer auch nicht. Wieder einmal bleibt ihnen nur die Zuschauerrolle, so scheint es zumindest.
Ja, das ist eine bittere Erkenntnis, kann man sagen, für die Europäer, aber auch nicht neu. Jetzt haben sie diesmal auf den letzten Drücker versucht, auf Donald Trump einzuwirken, am Mittwoch bei einer Schaltkonferenz. Die war initiiert worden von Bundeskanzler Friedrich Merz und er hatte Selenskyj eingeladen nach Berlin, der saß an seiner Seite. Und Merz hat hinterher gesagt, es gebe Hoffnung auf Bewegung, Hoffnung auf einen Frieden in der Ukraine. Merz hat aber auch betont,
in Alaska müssen grundlegende europäische und ukrainische Sicherheitsinteressen gewahrt bleiben.
Und die Europäer haben 5 Punkte aufgeschrieben, die Trump nach Alaska nehmen sollte. Darunter zum Beispiel, dass am Anfang erstmal ein Waffenstillstand stehen muss, dass die Ukraine bei den Folgentreffen tatsächlich mit am Tisch sitzen muss, dass bei Verhandlungen über Gebietsfragen die sogenannte Kontaktlinie, das ist der Frontverlauf, der Ausgangspunkt sein müsse und dass es keine rechtliche Anerkennung russischer Besetzungen gibt, sowie, und das ist ein weiterer Punkt, robuste Sicherheitsgarantien für die Ukraine, also Schutz vor externen Bedrohungen. Die USA sollen bereit sein, diese Sicherheitsgarantien zu geben, hieß es, allerdings außerhalb der NATO. Und es ist auch unklar, wie diese Garantien dann genau aussehen würden.
Und besonders Gebietsfragen waren ja in den vergangenen Tagen Thema. Es wurde über Gebietsabtretungen, über Tausch gesprochen, über die Frage, wann man das überhaupt zum Thema machen sollte. Nur eines ist klar, die Ukrainer müssten dem zustimmen. Denn dafür müsste die ukrainische Verfassung geändert werden. Die Bürgerinnen und Bürger müssten darüber abstimmen. Das betonte auch Selenskyj immer wieder, während Trump das nicht als Argument gelten lassen will. Das hat er ja klar gemacht.
Genau, und nach den Gesprächen mit den Europäern hat Trump dann davon gesprochen, dass diese Gespräche sehr gut gewesen seien, hat auch ein bisschen typischer Trump-Manier 10 Punkte vergeben.
We had a very good call. He was on the call. President Zelensky was on the call. I would rate it a 10, you know, very, very friendly.
Aber trotzdem bleibt es so, Stefan, für die Europäer und die Ukraine ist im Moment vor allem die Hoffnung vorhanden, dass Trump in ihrem Sinne handelt, sich im Gespräch mit Putin an diese 5 Punkte, die man aufgeschrieben hat, erinnert. Ob es so kommt, werden wir dann sehen. Trump hat übrigens auch versprochen, nach dem Gespräch Selenskyj und auch die europäischen Staats- und Regierungschefs anzurufen, hat gleichzeitig aber auch eingeschränkt, dass er das nur tut, wenn das Treffen mit Putin erfolgreich verläuft und wenn nicht, dann werde er einfach niemanden anrufen, was von manchen schon so interpretiert wurde, dass er sich dann möglicherweise ganz aus den Gesprächen und der Unterstützung für die Ukraine zurückziehen könnte. Wie wenig der Kreml übrigens von diesen Bemühungen der Europäer hält, hat er in den vergangenen Tagen auch deutlich gemacht. Er nannte sie nämlich schlicht unbedeutend und er hat den Europäern vorgeworfen, die Bemühungen zu sabotieren.
Ja, verächtliche Töne da aus dem Kreml. Jetzt gucken wir mal in die Ukraine, wo ja weiter erbittert gekämpft wird. Auch heute, wo dem russischen Angriffskrieg täglich ukrainische Zivilisten zum Opfer fallen, wo hunderte Soldaten sterben oder verwundet werden jeden Tag. Wie sieht es dort jetzt militärisch aus?
Russische Truppen haben etwa 20%, also ein Fünftel des gesamten Territoriums der Ukraine erobert, inklusive der Krim, die Russland schon 2014 völkerrechtswidrig annektiert hatte. Und auch vor dem Gipfel gingen die Kampfhandlungen unvermindert weiter, sind sogar offenbar noch intensiviert worden, wobei, das wie immer vorweggeschickt, sich die Informationen nicht immer unabhängig überprüfen lassen. Aber gerade in den vergangenen Tagen ist es russischen Truppen offenbar gelungen, schnell vorzustoßen. Die Nachrichtenagentur AFP und das Institute for the Study of War gaben bekannt, dass die russischen Streitkräfte in der Ukraine den größten Geländegewinn binnen 24 Stunden seit mehr als einem Jahr erzielt haben, ein Gebiet von 110 Quadratkilometern. Besonders im Osten stehen ukrainische Truppen unter massivem Druck. Das russische Verteidigungsministerium meldete am Mittwoch die Einnahme 2 weiterer Dörfer in der Region Donetsk. Und es gibt schwere Kämpfe um 2 strategisch wichtige Städte, darunter Pokrowsk, dem logistischen Drehkreuz der ukrainischen Armee, wo die Schlinge um ukrainische Truppen sich immer deutlicher zuzieht. Nordöstlich von Pokrowsk waren russische Einheiten in dieser Woche laut Militärbeobachtern mehr als 10 Kilometer in Richtung der Bergbaustadt Dobropilja vorgestoßen. Es gab auch widersprüchliche Berichte über einen Frontdurchbruch in diesem Gebiet. Die ukrainische Armee hat das zurückgewiesen, aber insgesamt kann man, denke ich, zusammenfassen, bleibt die Lage dort sehr angespannt. Auch aus anderen Gebieten in der Region Donetsk und anderen Regionen werden russische Bodengewinne gemeldet. Auf der anderen Seite hat die Ukraine am Dienstag berichtet, in der Grenzregion Sumy zwei Ortschaften zurückerobert zu haben. Außerdem wehrt sie sich weiterhin mit Drohnenangriffen, unter anderem auf die russische Stadt Rostov am Don und auf eine Ölraffinerie in der russischen Region Samara.
Und zum Schluss, Astrid, hast du noch eine Meldung zu Waffenlieferungen?
Deutschland hat ein Waffenpaket, das aus den USA kommt, für die Ukraine mit anderen NATO-Verbündeten mitfinanziert. Der Gesamtwert liegt bei bis zu 500 Millionen Dollar. Das sind knapp 430 Millionen Euro. Hintergrund ist, dass US-Präsident Trump angekündigt hat, ja, wir, die USA, werden die Ukraine in Form mehrerer Unterstützungspakete mit militärischem Gerät und Munition beliefern. Aber bezahlen sollen es die europäischen Partner und Kanada.
Danke dir, Astrid. Wir kehren nochmal zurück zum offensichtlichen Schwerpunkt dieser Ausgabe, dem Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska. Ich habe das vor unserer Sendung im Gespräch mit einem Russland-Experten vertieft, mit Jannis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, und habe ihn zunächst gefragt, was sein erster Gedanke war, als er davon hörte, dass US-Präsident Trump Russlands Machthaber Putin zu einem bilateralen Gipfeltreffen nach Alaska einlädt.
Ja, das war erstmal großes Unglauben. Ich hatte zwar auch schon letzte Woche kein besonders gutes Bauchgefühl, was die Entwicklung, die Reise von Witkow nach Moskau, das Ultimatum betraf, aber dass es dann eben jetzt in einem Gipfel endet, habe ich absolut nicht erwartet, weil es dafür auch keinen offensichtlichen Grund gibt. Normalerweise würde man ja so einen Gipfel organisieren, wenn es wirklich ein Ergebnis gibt, über das man sprechen kann, oder irgendein Entgegenkommen von Putin. Aber bisher ist jedenfalls nicht erkennbar gewesen, worin dieses Entgegenkommen oder diese neue Verhandlungsbereitschaft von Putin bestehen könnte.
Sie haben es angesprochen, ursprünglich hatte Trump ja ein Ultimatum für die russische Zustimmung zu einem Waffenstillstand gestellt, das dann auch noch verkürzt und mit Sanktionen gedroht, sollte Putin nicht einlenken. Der lenkte dann nicht ein und wird nun mit einem persönlichen Treffen belohnt, kehrt damit quasi symbolträchtig auf die Bühne der Weltpolitik zurück. Ist das für Putin schon ein Erfolg, bevor das Treffen überhaupt begonnen hat?
Ja, das ist für Putin ein riesiger Erfolg. Man muss auch sagen, dass er natürlich da auf einer großen Bühne steht, aber er bringt auch eine Entourage mit, die eigentlich komplett sanktioniert ist. Also seine ganzen Minister, die mit anreisen werden, das ist einfach ein Schlag ins Gesicht der vorherigen Russland-Politik, der vorherigen US-Administration. Das ist einfach so plakativ und symbolisch aufgeladen, dass es eben schon ein großer Erfolg ist für Putin, dass es überhaupt stattfindet, ganz unabhängig davon, was jetzt im Laufe dieses Gipfels dann besprochen oder gar beschlossen wird.
Sie haben es angesprochen, wie andere Administrationen mutmaßlich so ein Gespräch vorbereitet hätten. Joe Biden, aber auch Obama, Bush und Clinton. Aus meiner Amerika-Erfahrung weiß ich, dass da normalerweise monatelange Vorbereitungen laufen, Sondierungen. Da wird der Sachverstand von Russland-Experten im State Department angezapft, bevor man sich auf sowas einlässt. Der Sondergesandte von Donald Trump für Russland und die Ukraine heißt Steve Witkoff, ist ein Immobilieninvestor, den Trump lange kennt und den er als Golfkumpel schätzt, wenn ich das so sagen darf. Was sagt das über die Vorbereitung dieses Gipfelgesprächs, und aus Ihrer Sicht, kann man dem erfahrenen Putin so begegnen oder ist das fahrlässig?
Das ist schon fahrlässig. Also bei Witkoff gibt es ja nicht nur das Problem, dass er nicht wirklich sich in diesem Konflikt und im Krieg auskennt und teilweise auch sehr bedenkliche Äußerungen dazu gemacht hat in der Vergangenheit. Es kommt noch dazu, dass er eben auch parallel mehrere Konflikte managen muss, also auch einfach sehr viel zu tun hat und es fragwürdig ist, wie ihm das gelingen soll. Er war immer für die russische Seite ein sehr angenehmer Botschafter oder ein sehr angenehmer Abgesandter von Trump, weil er offenbar auch leicht zu manipulieren ist. Es gibt einige Interviews mit ihm, wo das den Eindruck macht, als ob er wirklich sehr einfach und schnell auf die Narrative aus dem Kreml reinfällt. Ob das dann wirklich so ist oder er das vorgibt, ist eine andere Sache. Aber es ist jedenfalls jemand, mit dem Putin gerne redet und wo Putin eben denkt, dass er seine Ziele erreichen kann. Und das ist natürlich ein großes Problem. Aber es gibt auch die kompetenteren Personen natürlich im Umfeld von Trump, die jetzt sicherlich versuchen, wieder das alles ein Stück weit einzuhegen, aber Witkoff alleine und auch Trump alleine. Das ist natürlich kein Treffen auf Augenhöhe mit jemandem wie Wladimir Putin, der mit allen Wassern gewaschen ist und seit 25 Jahren eben russischer Präsident ist.
Und der sich ja offenbar diesen symbolischen Ort, also Alaska, gewünscht hat, nach allem, was wir hören. Wie wichtig ist es, dass er amerikanischen Boden betritt aus russischer Perspektive?
Das ist schon nochmal, er gibt dem ganzen Gipfel nochmal eine neue Qualität und lässt den Gipfel selbst eben auch schon einen großen Erfolg sein, ein großes Geschenk, das Donald Trump eben der russischen Führung macht. Putin ist ja weiterhin vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen gesucht und diese Person und sein Umfeld bekommen jetzt diese größte Bühne in den Vereinigten Staaten selber. Es ist die Rückkehr auf eine Weltbühne, von der Russland eigentlich über die letzten Jahre eben schon relativ isoliert war, wenn man mal absieht von den Staaten, die weiterhin versucht haben, sich neutral zu geben, wie Indien, China und so weiter hatte. Es gab es für Putin ja diese großen internationalen Auftritte in der Vergangenheit einfach nicht.
Und es ist ein Prestigegewinn ohne jede Gegenleistung nach allem, was wir wissen. Was verspricht sich denn Putin von diesem Treffen inhaltlich?
Ich glaube, inhaltlich hat er gar nicht so große Erwartungen. Das ist natürlich teilweise schwer zu lesen, aber wenn man sich anschaut, wo Russland aktuell steht in diesem Krieg, gibt es nicht wirklich den Bedarf für Verhandlungen aus russischer Perspektive. Russland ist auf dem Schlachtfeld aktuell ziemlich erfolgreich, auch zu Hause, wenn trübt sich ein bisschen ein, die wirtschaftliche Perspektive, das Geld wird vielleicht ein bisschen knapper, aber das sind alles noch keine akuten Probleme. Das heißt, es gibt nicht wirklich etwas Dringendes, worüber Putin mit Trump jetzt sprechen müsste. Aber es gibt natürlich Gelegenheiten und es könnte Putin gelingen, eben den Westen noch weiter zu spalten, wenn man da überhaupt noch von einem gemeinsamen Westen sprechen kann. Er kann bei Trump direkt nochmal seine Narrative zu diesem Krieg loswerden. Und wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass Trump das dann immer sehr stark aufsaugt und dann auch in der Folge ein Stück weit übernimmt, was er in solchen Gesprächen hört. Und da werden dann die Europäer viel Arbeit leisten müssen, um das hinterher wieder einzufangen. Aber ich denke, das sind so die hauptsächlichen Ziele von Putin, auch aus dieser Dynamik der letzten Monate rauszukommen, wo sich doch der Ton aus den USA immer mehr verschärft hat, wo Trump dann jetzt doch zumindest mit diesen Zöllen gegen Indien etwas unternimmt, was Russland wirtschaftlich schaden könnte. Also dieser Abwärtsspirale etwas auch entgegenzuwirken. Ja, und damit wir den Eindruck zu vermitteln, dass da ein Prozess im Gange ist und dass Russland weiterhin in irgendeiner Form in Verhandlungen teilnimmt und eben nicht der Alleinschuldige daran ist, dass der Krieg weitergeht.
Reden wir über die Narrative, die ja große Sorgen bereiten. Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, warnt ja davor, Putin könne mit seinen Bluffs Trump hereinlegen sozusagen. Auch in Europa macht man sich große Sorgen. Reden wir mal über diese Narrative. Putin behauptet oder wird behaupten mutmaßlich, dass es militärisch gut läuft für ihn in der Ukraine. Ist das wirklich so? Und ist die Durchhaltefähigkeit Russlands auch mit Blick auf die Kriegswirtschaft wirklich so groß? Oder tut er nur so, als könnte er noch ewig weiterkämpfen?
Ich glaube, dass Russland aktuell auf dem Schlachtfeld in diesem Krieg und auch in der Situation zu Hause tatsächlich besser dasteht. Natürlich ist die Situation weniger dramatisch, als sie vielleicht für die Ukraine ist. Es ist also auf jeden Fall noch Durchhaltefähigkeit gegeben. Es gibt weder aus der Elite noch aus der Bevölkerung nennenswerten Widerstand gegen diesen Krieg. Und die Finanzierung ist zwar schon schwieriger geworden, also die Kriegskosten nehmen einen immer größeren Anteil der Haushaltsausgaben ein, die Einnahmen sprudeln in diesem Jahr nicht mehr so. Da sind schon Probleme, die am Horizont auftauchen, aber sind eben noch ein ganzes Stück entfernt. Und ich glaube, aus Putins Sicht liegt der militärische Sieg in der Ukraine näher, als dass diese Probleme für ihn zu einer Bedrohung werden könnten. Und deshalb sehe ich ihn da nicht besonders unter Druck und sehe auch nicht, was Trump wirklich jetzt in der Hand haben könnte, um ihm irgendwelche Zugeständnisse abzuringen.
Reden wir über das, was Trump ihm anbieten könnte. Wir hören, er könnte anbieten, Russland zu beteiligen an den Mineraldeals, also seltene Erden, zugänglich machen im russisch besetzten Teil der Ukraine. Es gibt Gerüchte, er könnte Putin einladen, die Bodenschätze in Alaska gemeinsam auszubeuten, kann man sich kaum vorstellen. Und die Rede ist auch von einer Teilaufhebung von empfindlichen Sanktionen, die etwa die Luftfahrt in Russland lähmen. Können Sie sich vorstellen, dass Putin sich auf so einzelne Wirtschaftslockmittel einlässt überhaupt?
Also diese Äußerungen zu Rohstoffen in der Ukraine oder sei es in Alaska, das ist, aus meiner Sicht hat das nicht Hand und Fuß und das ist nicht realistisch. Das ist eine Art von Rhetorik von Trump und natürlich könnte Putin sich ein Stück weit auf die einlassen und so tun, als ob er die ernst nimmt. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Bei den Sanktionen ist es schon ein bisschen anders, weil es gibt einige Sanktionen, die für die Russen wirklich sehr, also es sind vielleicht auch eher Nadelstiche, aber die doch schmerzhaft sind. Und ein ganz spezieller Teil davon sind die Sanktionen im Flugzeug oder in der zivilen Luftfahrt. Da fehlen den Russen eben dringend Ersatzteile für Flugzeuge und das zwingt sie dazu, dass immer mehr Flugzeuge nicht mehr fliegen können. Und wenn Trump sich jetzt breitschlagen lässt, Russland Flugzeugteile zu liefern oder irgendeinen großen Deal, wie er das dann einfädeln wird, mit Boeing zu machen, dann würde das schon die Sanktionen an einer Stelle schwächen, wo sie eigentlich sehr wirksam sind aktuell. Und das wäre ein Problem. Und da mache ich mir schon Sorgen, mehr Sorgen als bei anderen Fragen von Sanktionen, die vielleicht eine größere Reichweite sind, allgemeiner sind und Sanktionen, wo die EU auch noch mehr mitzureden hat.
Im Moment fliegen natürlich auch viele Gerüchte durch die Gegend über sogenannte Gebietstauschangebote oder Szenarien, also etwa, dass Russland die Kontrolle über Luhansk und Donetsk behält, sich aber aus Saporischschja und Cherson zurückzieht. Diesen Eindruck hatte Unterhändler Witkow wohl Trump vermittelt. Nun heißt es, da sei ein Missverständnis gewesen. Putin würde niemals die Kontrolle über Saporischschja und Cherson aufgeben, da sie ja die Landverbindung zur bereits 2014 annektierten Krim darstellen. Was würde Putin aufgeben aus Ihrer Sicht? Überhaupt irgendwas?
Ich sehe momentan nichts, was Putin aufgeben würde. Die Frage ist ja auch, für was, um was zu erreichen. Also man kann natürlich sich vorstellen, dass aus Putins Sicht vorübergehend ein Gebietstausch sinnvoll sein könnte, weil man dann vielleicht befestigte Anlagen der Ukrainer übernehmen kann in Donbass, in Kramatorsk und Slawiansk oder sich anderweitig einen militärischen Vorteil verschafft oder weil man denkt, dass man dadurch einfach die Moral der Ukrainer treffen könnte oder dieses ganze Unterstützungssystem aus dem Westen eben unterminiert. Aber eigentlich ist aus russischer Sicht das immer bisher sehr klar gewesen, dass man natürlich diese annektierten Oblaste vollständig als russisches Staatsgebiet sieht. Das ist auch auf allen russischen Karten immer mit eingezeichnet. Und es wäre schon sehr verwunderlich, wenn Putin jetzt verkündet, ja, wir verkleinern das russische Territorium jetzt an der Stelle. Also es ist nicht ausgeschlossen, aber es wäre doch sehr verwunderlich. Putin selbst hat auch vor wenigen Monaten noch mal in der Pressekonferenz gesagt, dass wenn der russische Soldat ein Territorium einnimmt, dann weicht er nie mehr zurück. Das ist zwar empirisch falsch, wie man ja in der Stadt Cherson gesehen hat, aber es zeigt eben doch das Selbstverständnis, dass selbst wenn es Rückzüge gibt, dass die nur temporär sind und letztendlich das nicht in Frage kommt. Also da sehe ich eigentlich relativ wenig Verhandlungsbereitschaft, aber es könnte natürlich sein, dass Putin so etwas ins Spiel bringt, um damit eben ja zum einen Verhandlungsbereitschaft vorzutäuschen und zum anderen vielleicht Verwirrung und eben ja auch Sorgen und Spaltung zu erzeugen im Westen zwischen den Vereinigten Staaten, Europäern und auch der Ukraine.
Und den Druck auf Selenskyj zu erhöhen. Halten Sie es denn für denkbar, dass der ukrainische Präsident sich bei ausreichenden Sicherheitsgarantien doch auf Gebietsabtretungen einlässt?
Ich sehe aktuell niemanden, der wirklich glaubhafte Sicherheitsgarantien geben kann für die Ukraine in dieser Situation. Das Einzige, was aus meiner Sicht wirklich helfen würde, wäre die NATO-Mitgliedschaft. Alles andere hat sich leider auch in den letzten Jahren immer wieder als nicht bindend genug und zuverlässig genug herausgestellt. Das heißt, ja, natürlich möchte die Ukraine diese Sicherheitsgarantien und es wäre gut, wenn man einen Weg finden könnte, aber aktuell halte ich das für schwierig. Ich glaube auch, dass Selenskyj gar nicht die Möglichkeit hat, Territorium aufzugeben. Das ist, glaube ich, politisch einfach nicht machbar. Er hat ja auch selbst darauf hingewiesen, dass er das rechtlich nicht einfach so kann. Aber es geht auch faktisch, denke ich, schwierig, das mit dem Militär zu vereinbaren und auch mit der ukrainischen Gesellschaft zu vereinbaren, das zu kommunizieren, dass man jetzt nach diesem Krieg Territorium, das man mit dem Einsatz vieler Leben, Menschenleben und sehr viel Energie verteidigt hat, dass man das jetzt einfach Russland in den Rachen wirft. Ich glaube, das ist einfach nicht vermittelbar und das würde ja politisch nicht funktionieren in der Ukraine.
Putin ist ja ein Dorn im Auge, natürlich die militärische Unterstützung der Ukraine durch den Westen, auch durch die Amerikaner. Glauben Sie, dass er versuchen wird, Trump zu überzeugen, amerikanische Waffenlieferungen direkte an die Ukraine und indirekte über NATO-Partner aufzugeben? Da war Trump ja schon mal.
Ja, das stimmt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Putin das versuchen wird. Das könnte sicherlich ein Teilziel sein. Ich weiß nicht, wie erfolgreich er dabei sein wird. Für Trump sind diese Waffenverkäufe an Europa ja auch ein gutes Geschäft. Also es war ja auch Teil jetzt dieses Handelsdeals mit der EU, dass die Europäer eben sehr, sehr viel Waffen kaufen sollen. Und auch klar, wenn die Europäer natürlich auch für ihr eigenes Militär Waffen kaufen, ist doch viel dafür eben für die Ukraine vorgesehen. Das heißt, ob Putin ihn da überzeugen kann, dass es sinnvoll wäre, auf dieses Geschäft zu verzichten, weiß ich nicht. Und bei dem Punkt mit den europäischen Waffenlieferungen an die Ukraine, glaube ich, ist es nochmal wichtig zu unterstreichen, dass Trump und Putin da eigentlich gar nicht alleine beschlussfähig sind, was jetzt ein Ende dieses Krieges betrifft in Alaska. Die können natürlich irgendetwas vereinbaren, aber letztlich ist es nötig, dass die Europäer und die Ukrainer dem auch zustimmen, weil das natürlich nicht für die Europäer und die Ukrainer unbedingt bindend ist, was dort beschlossen wird. Und das gilt für die europäischen Waffenlieferungen, das gilt für Gebietsabtritte. Das ist dann erstmal eine Vereinbarung zwischen Trump und Putin und dann würde man sehen, wie Europäer und Ukrainer damit umgehen. Aber das alleine regelt jetzt noch nichts in diesem Krieg verbindlich.
Gleichzeitig spüren wir die Nervosität in Brüssel, in Berlin, in London, in Paris. Seit Trumps zweiter Amtszeit ist er ja außenpolitisch irrlichternd unterwegs gewesen, wenn man das so sagen darf. Und hatte ja auch schon einmal fast die Seiten gewechselt im Ukraine-Krieg. Und man hatte den Eindruck, er sei zu Putins Verbündetem geworden. Täuschter Eindruck oder spielt für Trump die Nachkriegsordnung augenscheinlich keine Rolle mehr und die transatlantische Wertegemeinschaft doch eigentlich auch nicht, oder?
Ja, also die Wertegemeinschaft spielt sicherlich keine Rolle für Trump. Es ist tatsächlich so, dass er an einem Tag wirkt, als sei er wieder ins westliche Lager zurückgekehrt und am nächsten Tag klingt er so, als versuche er ein Bündnis mit Russland aufzubauen. Das ist die Realität dieser Präsidentschaft gewesen über die letzten Monate und das heißt natürlich, dass es keine wirkliche Linie gibt. Letztlich hat Trump, jetzt wenn man absieht eben von diesen vorübergehenden Einstellen der Waffenlieferungen, in beide Richtungen noch nicht wahnsinnig viel unternommen. Er hat keine Sanktionen gegen Russland aufgehoben beispielsweise, aber er hat auch keine neuen eingeführt. Und da ist eben noch die Frage, ob er wirklich da bereit ist, diese Schritte zu gehen in den nächsten Wochen und Monaten. Ich glaube, dass es auch schon die Möglichkeit gibt, dass er sich etwas zurückzieht und von diesem Versprechen, diesen Krieg zu lösen, distanziert. Das ist ja auch immer wieder schon angelegt in seinen Äußerungen, wenn er sagt, dass die es eben auskämpfen müssen und dass es ja nicht sein Krieg sei und dass er nicht die Verantwortung trägt und dass er sich zurückzieht. Das kam ja immer wieder schon zur Sprache in den letzten Wochen und Monaten. Und deshalb halte ich es wirklich für ein Szenario, dass er sich da ein Stück weit zurückzieht. Ich glaube, für Russland wäre das gar nicht so schlecht. Dann hätte Putin auf jeden Fall freie Hand und müsste sich keine Sorgen darüber machen, dass jetzt das nächste Ultimatum ansteht. Aber das eigentliche Interesse von Trump ist, glaube ich, da eben als Friedensstifter aufzutreten. Und in welcher Form und zu welchem Preis und wer das letztendlich dann durchsetzt, ist, glaube ich, für ihn sekundär.
Gleichzeitig hat Trump ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder betont, wie groß sein Interesse daran ist, die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland wieder hochzufahren. Er hat ja auch schon angedeutet, eigentlich müsste Putin wieder bei den G8 mitmachen. Da gab es ja schon Gesten. Glauben Sie, dass zu befürchten ist, Trump könnte sich mit Putin doch faktisch verbrüdern, die Ukraine sozusagen verraten, die Landkarte des überfallenen Landes neu zeichnen und vielleicht sogar ganz Europa in Einflusssphären aufteilen. Das befürchten ja diejenigen, die Schlimmstes ahnen. Halten Sie das für realistisch oder ist das zu düster?
Ich kann mir schon vorstellen, dass Trump Entscheidungen trifft, wie sich zurückzuziehen, ein Stück weit stärker aus Europa. Das ist denkbar. Aber man muss auch fragen, wie populär das alles ist, was Sie jetzt beschrieben haben, innerhalb der USA. Und ich weiß nicht, ob man mit diesen Ideen wahnsinnig viel gewinnen kann. Und es wären ja schon große Entscheidungen und auch welche, die man vielleicht nicht an einem Tag einfach so durchführen kann. Ich glaube, dass das Rapprochement mit Russland eigentlich keine Agenda ist, mit denen man in den USA viele Wählerstimmen gewinnen kann. Das ist natürlich ein Projekt, was Trump verfolgt, auch in Abgrenzung eben zu dem, was vorher die Demokraten gemacht haben. Aber es ist auch wirtschaftlich einfach nicht besonders aussichtsreich. Die Amerikaner und die Russen hatten auch vor der Vollinvasion nicht sehr intensive Wirtschaftsbeziehungen. Und auch das, was da war, kommt nicht unbedingt zurück, wenn die Sanktionen aufgehoben werden. Mhm. Da gibt es nicht so viel Potenzial, wie man jetzt manchmal glauben würde, wenn man Trumps Äußerungen zuhört.
Also ist aus dem Normalisieren der Beziehung zu Russland weniger zu kriegen und rauszuziehen als aus dem Beenden der Beteiligung an der Militärunterstützung, dem Zurückziehen aus der Unterstützung der Ukraine.
Ja, ich denke, das, was Trump eben verkaufen kann als auch als Kosteneinsparung, was er ja verkaufen kann als Rückzug aus dem sinnlosen Krieg, all diese Dinge sind denkbar überall, wo er vielleicht auch argumentieren kann, dass die Vereinigten Staaten in der Vergangenheit nicht das bekommen haben, was ihnen zusteht oder übers Ohr gehauen wurden von den Europäern. Also eingepackt in solche Narrative wäre das denkbar und das kann man verkaufen. Aber die große Freundschaft mit Putin und den Russen, also ich sehe das noch nicht als wirklichen Antrieb auf der amerikanischen Seite, das zu schaffen. Und es ist ja auch so, dass Trump immer wieder auch mit den Europäern zu tun hat und immer wieder auch mit anderen, vielleicht westlichen Staaten zu tun hat und immer wieder dort hören wird, dass er das nicht tun soll und dass immer wieder damit konfrontiert werden wird, was die eigentliche Lage ist und der eigentlich Verantwortliche für diesen Krieg. Das heißt, da gibt es auch immer wieder ganz viele andere Stimmen, die auf ihn einwirken. Da ist Putin vielleicht auch nicht einflussreich genug, um den großen Restart der Beziehungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten dann in den bilateralen Gipfel jetzt zu erzwingen.
Wir sind gespannt, wie der Gipfel ausgeht und wie etwaige Ergebnisse dann von Trump und Putin verkauft werden in ihren jeweiligen Ländern. Vielen Dank, Janis Kluge.
Sehr gerne.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es ausnahmsweise schon am Samstag mit frischen Analysen direkt nach dem Alaska-Gipfel. Regulär sind wir dann am kommenden Freitag wieder für Sie da. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Astrid Korall
und Stefan Niemann. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Mehr als ein halbes Jahr ist der Regimewechsel in Syrien her. Unsere Kollegen und Kolleginnen vom Weltspiegel-Podcast ziehen Bilanz. Im Gespräch mit Dr. Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik und Korrespondent Ramin Sina fragen sie sich, was hat sich seit dem Umsturz im Land verändert? Welche Ziele verfolgt der Übergangspräsident Ahmed al-Sharra? Und wie ist es für Exilsyrerinnen, wieder in die Heimat zu reisen? Im Gespräch mit den ARD-Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten liefert euch der Weltspiegel-Podcast jeden Freitag Hintergründe und Zusammenhänge zu einem spannenden Thema, damit ihr wisst, was die Menschen vor Ort gerade bewegt. Ein Auslandsthema einmal die Woche aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Die Folge Syrien, Euphorie oder Ernüchterung findet ihr in der Audiothek und überall, wo ihr sonst noch gerne Podcasts hört. Wir verlinken sie euch auch in den Shownotes.